Ja, ihr Lieben, es ist erst 2 Wochen her, dass Christfried hier mit uns, oder dass Christfried uns gelehrt hat. Kommt mir irgendwie schon viel länger her vor. Und er hat davon erzählt, wie er die Frage beantwortet, was aus den Mosebüchern für uns heutige Christen noch gültig ist. Und schon bevor er kam, hatte ich ja immer gesagt, wir müssen das nicht alles glauben, wir müssen das nicht alles ihm da komplett folgen. Wir können, ja, aber müssen wir überhaupt nicht. Es ging darum, sich einfach mal darauf einzulassen, in das, was er zu sagen hat. Und dann müssen wir immer alles, egal wer lehrt, auch meine Predigt heute, alles, wir müssen ja immer prüfen, ob das wirklich so ist, wie Gott sich das denkt. Und Christfried hat ja wirklich mit großer Bibelkenntnis und sehr schlüssig argumentiert. Und zusammenfassend kann man sagen, dass er das so sieht, dass unsere Erlösung ganz klar nur durch Christus und nur durch die Gnade Gottes kommt. Aber er hat sich eben darauf bezogen, dass Jesus in der Bergpredigt sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht ein Jota noch ein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Christfried hat die Mosebücher, die Weisungen der Tora, alle durch diese Brille, durch diesen Filter gelesen. Ja, das Gesetz und die Propheten bleiben gültig, also auch für uns. Und mit diesem Filter ist er rangegangen. Was ich ihm hoch anrechne, ist, dass er das, was er erkannt hat, zu 100% versucht umzusetzen. Da gibt es kein Rauspicken von Rosinen von wegen, ja, also, diese Anweisung, die gilt noch und die gilt nicht mehr und so, sondern er nimmt die Anweisung, Mischgewebe zu tragen, genauso ernst wie die Anweisung, wir sollen nicht Ehe brechen. Und das ist in sich stimmig und das finde ich gut, ja, dass er da nicht irgendwie sagt, ja, ja, nö, so und so und so. Wichtig ist, dass er seine abschließende Auslegung der Bergpredigt beendet hat mit dem Fazit, dass alles auf 3 große Dinge hinausläuft. Auf Recht, also eine Form von Fairness, auf Barmherzigkeit und Glauben. Er hat gesagt, wir müssen bei der Auslegung oder Anwendung des Gesetzes weise, liebevoll und klug sein und dürfen nicht herzlos 1:1 irgendwelche Gesetze oder Gesetze aus der Bibel anwenden, um sie womöglich gegen Menschen zu verwenden. Und da ist er dann gar nicht so weit entfernt von dem, was Martin Benz schreibt in seinem Buch, wenn der Glaube nicht mehr passt. Martin Benz war viele, viele Jahre lang Pastor einer Vineyard in Süddeutschland oder der Schweiz. Ich glaube, er war in Basel. Und er hat Theologie studiert und ist nach wie vor mit Jesus ganz eng unterwegs. Aber er hat auch ein paar Lebenskrisen gehabt, die ihn barmherziger und verständnisvoller gemacht haben. Und er propagiert deshalb einen Glauben, der sich entwickelt, der mitwächst mit unseren Erfahrungen, vor allem auch mit unseren Erfahrungen mit Gott. Entsprechend guckt er durch einen anderen Filter auf die gleichen Bibelstellen, die Christfried auch genannt hat. Und damit komme ich zu meinem ersten ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich heute machen möchte, nämlich es gibt nicht die eine richtige Bibelauslegung und die anderen sind alle falsch. Im Fachjargon heißt das Hermeneutik. Das ist die Wissenschaft vom Verstehen biblischer Texte. Und die Hermeneutik liefert die Grundlage, die Prinzipien für die Auslegung, für die Exegese. Wenn eine Hermeneutik zum Beispiel sagen würde, dass die Bibel, alles in der Bibel, das sind reine Mythen, Märchen und Sagen, dann würde man die Texte... Na, die Technik möchte heute immer ein bisschen hüpfen. Also dann würde man die Bibel ganz anders auslegen, als wenn ich behaupten würde, die Bibel, alles was da drin steht, sind naturwissenschaftlich und historische Tatsachen. Ja, versteht ihr den Punkt? Also je nachdem, wie ich schon rangehe, habe ich eine bestimmte Brille oder einen bestimmten Filter, je nachdem, was meine Grundausrichtung ist. Man kann auch gar nicht anders, als die Bibel durch eine bestimmte Brille zu lesen, durch so einen bestimmten Filter, weil man immer irgendeine Art von Hermeneutik im Hinterkopf hat. Ja, ob nun bewusst oder unbewusst. Wir Christen, wir wollen bibeltreu sein und wir wollen gottgefällig leben. Aber wie wir die Bibel lesen, ob wir sie wörtlich nehmen und, oder sie auslegungsbedürftig finden, das macht einen riesen Unterschied. Und es gibt die einen und die anderen. Ja, alle sind Christen, alle wollen wir das Richtige tun. Und das Ganze ist so ein bisschen wie mit der eigenen Kultur, in der man so groß geworden ist. Wenn man noch nie im Ausland war und nie mit Menschen aus anderen Kulturen Kontakt hatte, dann ist man sich der eigenen Kultur nicht bewusst. Dann weiß man gar nicht, was heißt denn typisch deutsch zu sein. Ja, da habe ich gar kein Gefühl für, weil alles, was ich hier mache, so, das ist ja normal. So machen wir das halt. Machen das nicht alle so? Nee, machen nicht alle so. Und dann kann man sich das irgendwie gar nicht vorstellen, dass Dinge anderswo ganz anders laufen und auch funktionieren. Ups. Ja, erst wenn ich also eine andere Kultur kennenlerne, fange ich an, meine eigene Kultur wahrzunehmen und zu verstehen. Und so ist, was die Theologie angeht, auch jeder in einer bestimmten Kultur aufgewachsen und weiß oft gar nicht, dass das nur eine Art von Theologie ist, eine bestimmte Denkweise. Für uns ist so klar, wie wir die Bibel verstehen, dass wir uns gar nicht vorstellen können, dass jemand anderes dieselbe Textstelle ganz anders versteht. Und genau deshalb muss man die Bibel gemeinsam lesen. Am besten mit Menschen noch aus anderen Kulturen oder zumindest aus anderen kirchlichen Traditionen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie meine landeskirchlich geprägte, wirklich gläubige Freundin bestimmte Texte sieht oder auch nicht sieht, die ich ganz klar verstehe und mir gar nicht erklären kann, warum man das nicht so sieht wie ich. Aber ihr geht das mit mir genauso. Ja? Und genau aus diesem Grund gibt es weltweit schätzungsweise 43.000 Denominationen und Konfessionen des christlichen Glaubens. Ja? Kein Mensch kann da behaupten, er hätte die Wahrheit für sich gepachtet und die anderen haben ja alle keine Ahnung. Ja, das kann ja nicht sein. Nehmen wir mal den Vers, Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, kennen wir alle. Amen. Daran rüttelt keiner von uns. Aber was das heißt, wie wir das verstehen, das kann ganz unterschiedlich sein. Im Judentum ist Wahrheit zum Beispiel nicht entweder oder, sondern für uns, die wir vom griechischen Denken geprägt sind, kann Wahrheit immer nur eins sein. Ja, es kann nur eine Sache sein. Also entweder ist etwas grün oder nicht grün. Aber es kann nicht gleichzeitig grün und rot sein. Es funktioniert nicht. Für Juden oder hebräisches Denken geht das sehr wohl. Wir kommen mal, wenn wir mal bei dem Farbbeispiel bleiben, vielleicht bei Türkis noch am ehesten auf dieses sowohl als auch. Weil Türkis ist so eine Farbe, die definiert ist, dass sie sowohl blau als auch grün ist. Und die einen sagen, wenn sie da drauf gucken, ist doch grün. Und der andere sagt, nee, ist doch blau. Es ist halt Türkis. Ja? Und das können wir vielleicht noch irgendwie fassen, aber zu sagen, es ist rot und grün gleichzeitig, geht für uns nicht. Hebräisches Denken, ja. Aus der Physik kennen wir das. Es gibt Versuche, die ganz klar zeigen, dass das Licht aus Wellen verschiedener Frequenzen besteht. Und es gibt andere Versuche, die zeigen ganz klar, dass die Phänomene nur erklärt werden können, wenn das Licht Teilchen ist und nicht Wellen. Was ist es denn nun, Licht? Welle oder Teilchen? Ja, es ist eben nicht entweder oder, es ist beides, obwohl das ja irgendwie nicht in unseren Kopf kommt. Aber deshalb ist es auch so ein schönes Bild für Gott. Wir können Gott auch nicht fassen, der ist auch sowohl als auch und noch 10.000 andere Dinge, die alle unser Verständnis übersteigen. Und wir können ihn eben nicht in eine Schublade packen und festlegen und sagen, so ist er und nicht anders. Ich zeige euch jetzt mal einen Beleg dafür, dass wir unterschiedliche Wahrnehmungen haben. Schaut euch gleich mal noch nicht an, ne? Schaut euch gleich mal ein Bild von einem Kleid an und überlegt jeder für sich, welche Farbe hat das Kleid. Nicht sagen, einfach nur angucken und sagen, welche Farbe hat das Kleid. Also denken, ne? Denken, das Kleid ist grün, rot, wie auch immer. Behaltet im Kopf, was ihr gedenkt, ja, was ihr seht. Wer von euch, also nicht die Meinung ändern, wer von euch sieht Weißgold? Und wer sieht Blau-Schwarz? Okay, und andere, die anderen sehen nichts? Lila-braun, auch gut. Ja? Wir gucken alle auf das gleiche Bild. Ja? Wir gucken alle auf das gleiche Bild und wir nehmen es ganz unterschiedlich wahr. Das kann man, könnte man drauf schieben, das liegt an den Umgebungsfaktoren. Machen wir das andere, Jan. Mhm. Ne, man könnte jetzt sagen, das ist so eine optische Täuschung wie dieser Balken. Der sieht ja hier viel heller aus als da rechts. Aber tatsächlich ist der exakt gleich, der Balken, nur die Umgebung. Die Umgebungsfarbe ist anders und dadurch kommt es zu dieser optischen Täuschung. Das war bei dem Kleid aber nicht. Das Kleid war für uns alle, hatte für uns alle den gleichen Hintergrund. Da kann man nicht sagen, jetzt war ja auf dem Bild war es heller beleuchtet und da war es dunkler beleuchtet oder so. Nee, wir haben alle das gleiche Bild angeguckt und wir haben es ganz unterschiedlich empfunden. Ist faszinierend. Ja. Ja, also für mich ist es blau-schwarz, Jens, und ich weiß nicht, wie du auf weiß-gold kommen kannst. Das ist blau-schwarz. Ja? Also das da, das ist blau und der kleine Streifen, das ist schwarz. Oder hier der dicke ist schwarz und das ist alles blau. Für mich. Ja? Ich sehe das wirklich so, ich lüge nicht. Ich sehe, das ist für mich blau und schwarz. Naja, grau, braun, aber eher Richtung schwarz. Also. Und das ging mal viral um die Welt. Alle Welt hat diskutiert, welche Farbe dieses Kleid hat. Und die meisten, also ich weiß nicht, ob es halbe halbe ist, aber ganz viele sehen eben weiß-gold und ganz viele sehen blau-schwarz. Und ihr habt jetzt sogar noch andere Farben wahrgenommen. Ja, und ist ganz klar, ich kann das auch nicht anders sehen. Ich kann nicht weiß-gold sehen, es geht nicht. Ja? Ja. Okay, wir kehren zurück zur Hermeneutik. Christfried hat seine Predigt beendet mit dem Gedanken, dass es höhere Prinzipien gibt, die über dem Gesetz stehen. Als Beispiel brachte er den Straßenverkehr. Rote Ampel heißt anhalten. Wer das nicht tut, begibt sich in große Gefahr und macht sich strafbar. Ein Krankenwagen oder die Feuerwehr dürfen aber bei Rot über die Kreuzung fahren, weil sie einem höheren Prinzip verpflichtet sind, nämlich Leben zu retten. Und das sagt jetzt Martin Benz auch über die Bibel, aber nicht aus dem Filter heraus, dass das ganze Gesetz noch immer gültig ist, sondern aus einem anderen Blickwinkel und den versuche ich euch heute nahezubringen, damit wir mal wenigstens zwei Sichtweisen haben, ja, von all den vielen, die es geben könnte. Ich zitiere aus dem Buch von Martin Benz, wenn der Glaube nicht mehr passt. Gottes Wesen ist Liebe. Jede andere Eigenschaft ist Ausdruck dieser Liebe. Gottes Liebe ist Agape. Im Gegensatz zu Eros ist sie bedingungslos, grundlos, unmotiviert und sucht nicht das Ihre. Gottes Liebe muss nicht an einen guten Kern in uns anknüpfen, muss nicht von Liebenswertem ausgelöst werden, sondern schafft Wert bei dem, auf den sie sich richtet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich wiederhole das deshalb nochmal. Gottes Wesen ist Liebe. Jede andere Eigenschaft ist Ausdruck dieser Liebe. Gottes Liebe ist Agape. Im Gegensatz zu Eros ist sie bedingungslos, grundlos, unmotiviert und sucht nicht das Ihre. Gottes Liebe muss nicht an einen guten Kern in uns anknüpfen, nicht von Liebe werden, sondern schafft Wert bei dem, auf den sie sich richtet. Da hört ihr hoffentlich Anklänge aus dem Korintherbrief heraus, mit dem wir uns ja auch noch weiter beschäftigen werden. Durch diesen Filter, Gott ist Liebe und seine Liebe schafft Wert bei dem, auf den sie sich richtet. Durch diesen Filter liest Martin Benz die Bibel. Das ist sein Filter. Christfrieds Filter war, das Gesetz ist noch heute gültig. Damit haben wir jetzt 2 von 42.000 Herangehensweisen. Ich kann mich trotzdem hören, ne? Und dann spreche ich das nochmal aufs Band, wenn... Ja, ich kann auch das andere Mikro probieren. Also, Martin Benz macht eine kleine Lektion. Die Beschäftigung mit dem, was man tun und wie man sich verhalten soll, nennt man im Allgemeinen Ethik. Dabei geht es um Moral, also um Beurteilungskriterien für gut und böse, rein und unrein, für richtig und falsch. Ethik hilft, einzelne moralische Anweisungen zu erarbeiten und abzuleiten. Sie versucht, Antwort zu geben auf die Frage, wie Menschen leben und entscheiden sollen und wie sie sich richtig oder gerecht verhalten können. Eine christliche Ethik liefert uns übergeordnete Prinzipien, die Leitgedanken und Werte des Himmels, die uns befähigen, immer wieder neue moralische Anweisungen und Gebote abzuleiten. Ganz kurz gesagt, Moral sagt uns, was wir tun sollen, Ethik sagt uns, warum wir es tun sollen. Ethische Prinzipien, die wir von Gott aus der Bibel und dem Himmelreich ableiten, haben die Liebe und liebevolles Verhalten als Schwerpunkt. Eine ethische Frage ist zum Beispiel, darf ich einen Menschen töten? Darf ich das zumindest im Kriegsfall oder aus Notwehr? Oder geht das nie? Das ist eine von vielen Fragen, die wir ganz unterschiedlich beantworten als Christen, obwohl wir alle in derselben Bibel lesen und uns alle in unserer Antwort auf die Bibel beziehen. Martin Benz sagt nun, dass das Christentum sich sehr früh sehr kontrovers mit der Frage auseinandergesetzt hat, was wir glauben sollen, also mit Dogmatik. Ja? Was sollen wir glauben? Da ist dieses Glaubensbekenntnis von Nicäa entstanden, um die ganze Christenheit mal zu einen. Und mit der Reformation kamen dann noch andere Glaubenslehre hinzu und nicht unbedingt einheitliche Meinungen, also große Kirchenspaltung bei der Reformation. Mit Dogmatik, sagt Martin Benz, also mit dem, was wir glauben sollen, hat sich das Christentum sehr viel beschäftigt. Mit Ethik hat es sich nur sehr wenig auseinandergesetzt. Er hält es aber für unabdingbar, dass wir eine christliche Ethik entwickeln, die uns übergeordnete Leitlinien gibt, anhand derer wir entscheiden können, was im Sinne Gottes und der Bibel moralisches Verhalten ist und was nicht. Das ist insbesondere wichtig, wenn es um Themen geht, zu denen die Bibel gar nichts sagt, weil sie zur damaligen Zeit noch gar kein Thema waren. Wir finden in der Bibel nichts zu Ballerspielen am PC, zu Rockmusik, zu Gentechnik, zu Haschischkonsum, zu künstlicher Befruchtung, zu Sterbehilfe, zu Artensterben, zu Klimawandel, zu Spielcasinos. Gab's ja alles gar nicht. Das sind alles Themen, die in der Bibel nicht vorkommen, aber zu denen wir eine göttliche Ethik brauchen, ja? Wie sollen wir uns in diesen Dingen verhalten? Was ist in Gottes Sinne und wie können wir da sprach- und handlungsfähig werden? Wenn die ethischen Leitprinzipien fehlen, sagt Martin Benz, gelingt es nicht, mutig neue Moral abzuleiten, sondern man muss alle modernen moralischen Fragestellungen in mehr als 2000 Jahre alte Gebote und Regeln hineinzwängen. Und dann werden die Fragen mit völlig veralteten und wenig durchdachten Moralvorstellungen beantwortet. Und im Zweifelsfall sind wir deshalb, weil wir nicht wissen, wie wir das genau machen sollen, immer erstmal dagegen, sagen, ja, dann machen wir es alles nicht und tabuisieren das. Um nur ja nicht zu riskieren, dass wir vielleicht auf der falschen Seite sind. Aber, so Martin Benz, die Bibel ist doch viel mehr als eine Sammlung moralischer Gebote und Anweisungen. Sie ist eine großartige, von Gott inspirierte Quelle unserer Ethik. Ein Buch, das uns konkret dabei helfen kann, wie wir entscheiden und handeln sollen. Als Christen wollen wir Gott von Herzen gehorsam sein. Dabei wollen wir nicht einfach eine Bibelstelle um die Ohren geknallt bekommen, sondern wir wollen erfahren, warum man so handeln oder entscheiden soll, welche großen Prinzipien und ethischen Grundlagen dahinter stecken. Ethische Leitlinien ermöglichen zu jeder Zeit und in jeder Generation neue Moral abzuleiten. Ethik bleibt. Moral kann sich wandeln. Und Martin Benz hat jetzt versucht, ethische Grundlagen aus der Bibel abzuleiten und ist auf 5 Prinzipien gestoßen. Die Bibel gibt uns mit den 10 Geboten auf jeden Fall eine Richtschnur. Die 10 Gebote sind die Grundlage für alles andere. Um also eine ethische oder moralische Frage beantworten zu können, müssen wir uns fragen, entspricht dieses Tun oder Verhalten der Grundidee der 10 Gebote? 6 der 10 Gebote sagen etwas zu Verhaltensweisen im Umgang mit Menschen. Du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, nicht lügen, über andere verbreiten und nicht neidisch sein auf das, was andere haben. Das sind ja schon mal gute Anhaltspunkte für moralisch-ethisches Verhalten. Wenn wir uns daran halten, haben wir sehr viel gewonnen. In Micha 6 steht jetzt aber Folgendes. Das Volk fragt, wie können wir denn dem Herrn begegnen, diesem großen und erhabenen Gott? Sollen wir einjährige Rinder als Opfer für ihn verbrennen, wenn wir ihn anbeten wollen? Hat er Gefallen daran, wenn wir ihm Tausende von Schafböcken und ganze Ströme von Olivenöl darbringen? Oder sollen wir ihm sogar unsere ältesten Söhne opfern, um unsere Schuld wieder gut zu machen? Nein, der Herr hat euch doch längst gesagt, was gut ist. Er fordert von euch Menschen nur eines: Haltet euch an das Recht, begegnet anderen mit Güte und lebt in Ehrfurcht vor eurem Gott. Ich finde, das klingt wie das, was Christfried gesagt hat. Recht und oder Fairness, Barmherzigkeit und Glauben. Ja, das ist das, worum es geht. Und aus diesem letzten Vers leitet Martin Benz jetzt das zweite ethische Prinzip ab. Wir müssen die Frage stellen, fördert meine Entscheidung oder mein Verhalten Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Demut? Christfried mit dem Filter der Gültigkeit des Gesetzes sagt, dass Jesus die Ehebrecherin begnadigt, weil viele Voraussetzungen für die Verurteilung nicht gegeben waren. Martin Benz zitiert das theologische Begriffslexikon und sagt, wenn im Neuen Testament von Gottes Gerechtigkeit gesprochen wird, so ist damit nicht sein Richten gemeint, sondern sein heilvolles Wirken zugunsten seines Volkes. Es geht also nicht um unbarmherzige Juristerei, sondern um Gottes Heilshandeln und seine Heilstaten an seinem Volk. Martin Benz schließt daraus, dass Jesus die Ehebrecherin begnadigt, um uns ein Vorbild für Barmherzigkeit und Menschlichkeit zu geben. Wir sollten uns nicht, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, auf die Sünde fixieren, sondern auf Jesus' zentrale Botschaft der Barmherzigkeit und des anbrechenden Reiches Gottes. Ein deutlicher Ausdruck des anbrechenden Gottesreiches mitsamt seiner Barmherzigkeit ist diese Geschichte der Ehebrecherin, schreibt Martin. Es ist nicht die Geschichte einer großen Sünde, sondern eines großen Erbarmens. Jesus ist kein Paragraphenreiter, kein kleinkarierter Gesetzesbeamter, kein Erbsenzähler, keiner, der da nur darauf wartet, dass er uns unsere Schuld überführen kann, sondern Gott, der in diese Welt kommt und den Menschen mit Liebe, Annahme und Vergebung begegnet. Amen. Die nächste Frage, die wir uns stellen sollten, um zu moralischen Entscheidungen zu kommen, ethisch wertvollen: Bringt meine Entscheidung oder mein Verhalten meinem Mitmenschen gegenüber tiefe Liebe zum Ausdruck? Behandle ich einen Menschen so, wie ich behandelt werden möchte? Hier geht es um die goldene Regel: Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Oder positiv ausgedrückt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Das vierte ethische Prinzip, das Martin Benz aus der Bibel ableitet, stellt die Frage: Ist mein Tun oder Verhalten hilfreich und aufbauend? Ist es rücksichtsvoll? Entsteht durch mein Tun eine ungesunde Abhängigkeit? Paulus schreibt im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 10 Folgendes: Alles ist uns erlaubt, ja, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist erlaubt, ja, aber nicht alles baut auf. Ihr sollt nicht euren eigenen Vorteil suchen, sondern den des anderen. Was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, könnt ihr mit gutem Gewissen essen. Ihr müsst nicht extra nachforschen, woher es kommt. Denn dem Herrn gehört die Erde und alles, was sie erfüllt. Wenn Ungläubige euch zum Essen einladen und ihr die Einladung annehmen wollt, dann esst, ohne viel zu fragen, alles, was euch vorgesetzt wird. Ihr müsst euch kein Gewissen darüber machen, schreibt Paulus an die Korinther. Hier geht es konkret um Speisegebote, die wir eben genau nicht mehr einhalten müssen, aber können. Dazu später noch was. Paulus geht es um unsere Freiheit, die Jesus erwirkt hat, aber wir sollen auch Rücksicht nehmen auf die Schwachen. Wenn jemand aus einer Kultur kommt, wo immer viel Götzenfleisch gegessen wurde, oder für uns so, wenn jemand sehr stark in der Esoterik war oder so, dann müssen die Menschen vielleicht, wenn sie sich bekehren, erstmal ein bisschen Abstand gewinnen zu dem, was sie da vorher betrieben haben, bevor sie das in Freiheit essen können. Das ist vielleicht noch einfach zu nah dran. Und dann ist es rücksichtsvoll und liebevoll von uns, wenn wir sagen, ja, dann esse ich das jetzt auch nicht. Aber ansonsten habe ich die Freiheit, es zu tun. Ja, wie es halt gerade kommt. Dasselbe gilt für den Genuss von Alkohol. Ja, es gibt christliche Gemeinschaften, die jeglichen Konsum von Alkohol verbieten. In der Bibel wird aber immer davon gesprochen, dass Wein und Bier getrunken werden. Scheint also irgendwie erlaubt zu sein. Was uns nicht gut tut, ist uns zu betrinken, weil das zu allen möglichen Formen von Fehlverhalten führt und auch unserer Gesundheit nicht gut tut. Wenn ich aber mit jemandem zusammen bin, der alkoholabhängig ist, aber trocken, muss ich dem ja auch nicht gerade Alkohol anbieten. Ja, aber in der Bibel trinken sie ja auch immer. Ja, also das wäre nicht sinnvoll und nicht rücksichtsvoll. Und wenn ich das nicht kann, in dem Moment, wo ich mit jemandem zusammen bin, der mit Alkohol ein Problem hat, wenn ich dann nicht darauf verzichten kann, dann muss ich mal über meine eigene Abhängigkeit nachdenken. Das fünfte ethische Prinzip leitet sich aus der Tatsache ab, dass Jesus immer so gehandelt hat, dass er Menschen Würde gegeben hat oder Würde zurückgegeben hat. Wir sehen das in vielen Gleichnissen und Geschichten, wie zum Beispiel bei der Heilung der blutflüssigen Frau, dem Freispruch der Ehebrecherin, der Salbung der Sünderin, der Heilung eines Aussätzigen, dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wir sehen es in Jesus' Umgang mit Kindern, in den Seligpreisungen, bei der Austreibung der Dämonen beim besessenen Gerasener. In Jesus' Aufwertung von Frauen und seinem Ruf an Frauen in die Nachfolge, da sehen wir das auch. Er gibt Menschen Würde. Wir sehen es bei der Heilung des Soldaten im Garten Gethsemane, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, und an vielen anderen Stellen. Gottes Liebe ist die Agape-Liebe. Sie ist bedingungslos, grundlos, unmotiviert und sucht nicht das Ihre. Gottes Liebe muss nicht an einen guten Kern in uns anknüpfen, nicht an irgendetwas von etwas Liebenswertem ausgelöst werden, sondern schafft Wert oder Würde bei dem, auf den sie sich richtet. Was haben wir jetzt gewonnen, wenn wir diese fünf ethischen Prinzipien haben? Wir machen jetzt mal ein Praxisbeispiel, modern. Ja? Ist es okay, wenn ich als Christ Pornos konsumiere? Steht in der Bibel nichts dazu. Ja? Wahrscheinlich hatten sie noch keine. Schon gar nicht so mit Film und so. Ja? Also, die Bibel spricht nicht über das Thema, also finde ich da keine konkrete Antwort. Aber anhand der fünf ethischen Prinzipien, die aus der Bibel abgeleitet sind, kann ich zu dieser Frage eine Antwort finden. Das machen wir jetzt mal durch. Also, darf ich als Christ Pornos konsumieren? Erstes ethisches Prinzip, die 10 Gebote. Da steht ganz klar, begehre nicht die Frau eines anderen. Das tun wir aber, wenn wir Pornos gucken, also ist das nicht gut. Zweites ethisches Prinzip, fördert meine Entscheidung oder mein Verhalten Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Demut. Da könnte man jetzt sagen, dass das Thema durch Pornokonsum nicht berührt wird, aber man könnte auch argumentieren, dass mein Männer- und Frauenbild dadurch verzerrt wird, genauso auch mein Gerechtigkeitsempfinden. Aber es wäre vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Also sagen wir mal, das zweite ethische Prinzip gibt uns hier keinen Anhaltspunkt. Das dritte ethische Prinzip, die Frage, bringt meine Entscheidung oder mein Verhalten meinem Mitmenschen gegenüber tiefe Liebe zum Ausdruck? Behandle ich einen Menschen so, wie ich behandelt werden möchte? wird auch nicht wirklich berührt, es sei denn, ich bin verheiratet. Dann könnte ich mich fragen, ob ich es gern hätte, dass mein Partner oder meine Partnerin Pornos guckt. Ohne mich womöglich auch noch. Ich persönlich empfinde das als eine Art Ehebruch, aber darüber kann man streiten. Sagen wir mal, das dritte Prinzip greift auch nicht wirklich. Zumindest nicht bei Unverheirateten. Kann man alles diskutieren. Aber das vierte Prinzip, ist mein Tun oder Verhalten hilfreich und aufbauend? Ist es rücksichtsvoll? Entsteht durch mein Tun eine ungesunde Abhängigkeit? Bei Verheirateten käme hier wieder die Frage nach der Rücksichtnahme auf den Partner, vor allem wenn ich dann Dinge in mein Sexleben einbringe, die mein Partner oder meine Partnerin gar nicht möchte oder mag. Vor allem aber hat Pornografie ein großes Suchtpotenzial und sollte schon deshalb von uns abgelehnt werden. Fünftes ethisches Prinzip. Wirkt mein Verhalten der Entwürdigung von Menschen entgegen und stellt es Würde und Wertschätzung her? Pornografie fördert massiv die Entwürdigung von Frauen und führt zu einem veränderten Verhalten und einer veränderten Einstellung Frauen gegenüber. Fazit: Die Bibel äußert sich nicht zu Pornografie, aber aus den biblisch hergeleiteten ethischen Prinzipien können wir ableiten, dass wir als Christen Pornokonsum nicht gutheißen können. Wenn ich nun über das nachdenke, was Christfried uns vor 2 Wochen gelehrt hat, und das mit den Gedanken von Martin Benz abgleiche, dann komme ich zu folgendem Fazit für mich. Ja, für mich wohlgemerkt. Ihr könnt ganz andere Schlüsse ziehen. Jetzt lässt das Fazit auf sich warten. So. Ich denke, die Gebote der Tora sind an sich gut und richtig. Ich habe Christfried so verstanden und er hat es auch klar so gesagt, dass wir uns an die Weisungen der Tora halten sollen, weil sie gut sind, nicht um unsere Erlösung zu erwirken. Die Erlösung kommt durch Jesus allein, durch Gnade. Aber wir wissen inzwischen, dass Schweinefleisch ungesund ist. Mache ich ein moralisches Gebot daraus? Christen dürfen kein Schweinefleisch essen? Nein. Aber es ist sinnvoll, den Konsum auf ein Minimum zu beschränken, weil es nicht gut für uns ist. Dürfen Christen kein Mischgewebe tragen? Naturfasern sind mal auf jeden Fall besser als synthetische Fasern. Ob sich bei mir Leinen und Baumwolle mischen, ist mir zumindest noch ziemlich egal. Aber Polyester oder andere Synthetik kommt mir nicht auf die Haut. Auch nicht in Mischungen. Sollte ich aber wissenschaftliche Befunde lesen, die ein klares Gesundheitsrisiko beim Tragen einer Mischung von Naturfasern finden, werde ich meine Garderobe Stück um Stück austauschen und Gott die Ehre geben, dass er schon vor Tausenden von Jahren davor gewarnt hat. Das steht auch in den Mosebüchern. Ja, ja, es steht in der Bibel. Wir sollen auch nicht zweierlei Saat auf dem Beet streuen und so, also egal. Wir sollen den Sabbat einhalten, unbedingt. Der Sabbat ist für den Menschen da. Muss es Samstag sein, wie Christfried sagt? Kein Dogma meinerseits. Probiert es aus, ob wirklich Segen darauf liegt, den Sabbat genau am Samstag zu halten und nicht an irgendeinem anderen Tag der Woche. Vielleicht ist es so, ich weiß es nicht. Jesus hat das Gesetz aus Sicht der Pharisäer häufig gebrochen, wenn er zum Beispiel zuließ, dass seine Jünger am Sabbat ernten. Ja? Seine Jünger haben beim Pflücken von ein paar Ähren aber ja keine Erntearbeit geleistet, sondern sich lediglich ein bisschen Nahrung besorgt, weil sie Hunger hatten. Und da sagt Jesus eben, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Ja? Also Jesus hat immer den Sinn der Gebote verstanden und ist nie am Buchstaben kleben geblieben. Christfried tat das auch nicht. Und wenn ihr meine Predigt jetzt als eine Gegenpredigt zu dem, was Christfried gesagt hat, empfindet, dann habt ihr beim Hören auch einen Filter gesetzt, den ich nicht vorgeschaltet habe. Wir müssen über alles immer wieder neu nachdenken und mit Gott und der Bibel ins Gespräch kommen und miteinander. Lest mal in Ruhe Psalm 119. Da geht es die ganze Zeit nur darum, ich liebe deine Weisungen. Ich liebe deine Weisungen. Herr, deine Weisungen sind wunderbar. Ja, also ist das Beste überhaupt. Und das über, ich weiß nicht, wie viele Verse, ist ellenlang, 119. Und es geht immer nur darum, wie gut das Gesetz ist. Ja, also das können wir nicht einfach wegtun und sagen, ja, brauchen wir nicht mehr. Wichtig ist, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, wenn wir lesen. Und deshalb ein paar Worte von Paulus zum Schluss, was er an die Galater geschrieben hat. Vielleicht hilft uns das. Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Martin Benz sagt dazu, der Heilige Geist ist uns als innerer Kompass geschenkt, um im gemeinsamen Gespräch verantwortungsvolle Antworten auf aktuelle moralische Herausforderungen zu finden. Und das wollen wir tun, oder? Gemeinsam immer wieder prüfen, ob das, was wir tun, der Liebe, dem Nächsten, der Würde, der Schönheit, dem Guten dient. Denn dann dient es Gott. Und wenn es das nicht tut, dann dient es einem anderen. Amen.